für Kenia. Ja, wir haben ja jetzt 4 Wochen lang zusammengelegt und ihr werdet es nicht glauben, was wir zusammenlegen konnten. Ihr werdet es nicht glauben. Als ich die Zahl am letzten Sonntag, die mir die Monika genannt hat, gehört habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und dann kam noch etwas dazu durch den Brotverkauf und die Hope Church, die haben sich auch immer ein wenig beteiligt, damit da reinzugeben. Und wir konnten ein... Na, das wäre... Das ein... €6.000 auf mein Konto einzahlen. Was ich überweisen werde. Wir hatten schon Opfer und die haben sich so um die 2.500 oder ich glaube mal um 3.000 bewegt, aber das ist einfach nur Wahnsinn. Und ich möchte Gott einfach danken dafür, dass er uns fähig und willig gemacht hat, so viel zusammenzulegen für unsere Geschwister in Afrika. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast unter uns und dass wir zusammenlegen konnten, so viel zusammenlegen konnten. Und Vater, wir bitten dich, dass du es gebrauchst, damit unsere Geschwister in Afrika, in Kenia, etwas zum Essen und zu trinken haben. Und ich bitte dich darum, dass du es mehrst. Wir haben gegeben, was wir, soweit wir konnten. Und wir bitten dich, dass du das, was wir zusammengelegt haben, so wie die 5 Fische und 2 Brote oder 5 Brote und 2 Fische, ja, dass du so mehrst, dass Tausende, zigtausende genährt werden können, um deines Namens willen. Amen. Genau, kommen wir zur Predigt. Jürgen hat es gesagt, wir fangen heute eine neue Serie an. Begeistert von Gott, und ich muss ehrlich sagen, heute Morgen war ich, wie es halt so ein typischer Sonntagmorgen ist, im Haus vom Prediger. Da sind die Dinge meistens nicht so, wie sie sein sollten, nämlich Eitel, Freude, Sonnenschein. Und dann habe ich innegehalten und habe gedacht, halte mal, was geht hier eigentlich gerade ab? Da ist wieder der Durcheinanderbringer am Werk und will mir schon von vornherein in die Suppe spucken und sagen, was willst du eigentlich über Begeisterung von, begeistert von Gott reden, wenn du hier so unterm Teppich daher schlurfst? Das geht doch absolut nicht. Und dann habe ich mich entschieden, ich nehme die Herausforderung an. Ich weiß, das wird ein guter Gottesdienst. Wenn der Teufel sich aufmacht, mich zu entmutigen, dann muss etwas dran sein. Also gehen wir mutig und fröhlich und begeistert ans Werk, an diese neue Serie, begeistert von Gott. Ich habe mich richtig gefreut gestern. Bei Lenas Geburtstag habe ich mich einfach wohin gesetzt, zu einer ihrer Freundinnen, und dann habe ich sie gefragt, sie hat mich gefragt, und wir kamen beim Holzfällen auf einen gemeinsamen Nenner. Sie fällt jetzt Holz, mein Vater hat früher Holz gefällt, und dann habe ich ihr auch meine Lebensgeschichte erzählt, und ich konnte mich nicht enthalten, einfach von Gott zu erzählen, wie groß seine Wunder waren hier in diesem Raum und die Tatsache, dass es mich überhaupt hier gibt, auch ein Reden und ein Handeln von Gott ist. Und ich habe ihr gesagt, wie gut Gott es mit mir gemeint hat und wie gut er es mit ihr meint. Und ich habe sie eingeladen zum Gottesdienst. Sie muss leider heute Morgen 120 Kilometer laufen oder heute. 120 Kilometer. Die Frau ist echt voll angefressen. Die macht es in 16 Stunden nonstop. Das müsst ihr euch geben. Und nicht auf schönen Trimm-Dich-Pfaden. Die macht es Cross-Country. Also bergauf, bergab. Unglaublich, unglaublich. Da denkst du dann schon, okay, wahrscheinlich hat sie die Ausdauer und auch die Kraft fürs Holzfällen und für Motorsäge halten und so. Aber sie ist nicht gerade so, also sie hat nicht meine Statur. Nur zum Sagen. Ich mache auch keine 120 Kilometer am Stück. Nein. Mit dem Auto, genau. Die Begeisterung von Gott soll ausgehen von seiner Leidenschaft für die Verlorenen. Und bei Leidenschaft habe ich dann gedacht, Leidenschaft, okay, such mal ein gutes Zitat. Es gibt ja immer irgendwelche Zitate zu Leidenschaft. Und das ist ein Teil des Zitats. Hart für etwas zu arbeiten, das einem nicht am Herzen liegt, nennt man Stress. Hart für etwas zu arbeiten, das sollte eigentlich der zweite Teil kommen. Aber hart für etwas zu arbeiten, was man liebt, nennt man Leidenschaft. Und ich denke, das stimmt schon. Also man kann eigentlich für etwas nur hart arbeiten und Freude dran haben, wenn man eine Leidenschaft dafür hat. Und dann habe ich über ein Wortspiel dann gedacht, okay, Leidenschaft hat auch mit Leiden und Schaffen zu tun. Und das Leiden, das schafft in uns auch etwas. Ja? In Jesus hat es etwas geschafft, sein Leiden. Ja? Er lernte Gehorsam durch das, was er litt. Und mancher von uns muss wahrscheinlich auch durch Leiden zum Gehorsam kommen. In der Regel ist es so. Also Gehorsam lernt man selten ohne Leiden, weil der alte Mensch eigentlich immer gekreuzigt werden muss, so wie bei Jesus halt er auch ans Kreuz gehen musste am Ende. Als ich neulich bei einem Umzug befreundeten Leuten geholfen habe, habe ich deren Freund kennengelernt und dann haben wir so zusammen gearbeitet und der war so richtig motiviert und hilfsbereit und so, kam auch aus einem afrikanischen Land und dann haben wir so gesprochen, so zwischen den Pausen irgendwie immer, also während dem Schaffen und woher er denn kommt und was er macht und da hat er erzählt, dass er seine Eltern, also seine Verwandtschaft alle Christen sind, er aber von Moslems adoptiert worden ist und als Moslem aufgewachsen ist. Und da gibt es ja unterschiedliche Geschichten, ich wollte da nicht weiter bohren, aber es ist mir das Herz irgendwie aufgegangen, dass ich gedacht habe, ich möchte, dass dieser Mensch gerettet wird. Ich möchte, dass dieser Mensch Jesus kennenlernt. Seither denke ich immer wieder an ihn, bete für ihn und es beschäftigt mich, wie ich dieses Gespräch weiterführen kann. Aber da hat sich dann bei mir die Frage gestellt, ja, können wir denn einfach so von Verlorenen und von Nicht-Geretteten und Geretteten reden? Ist das eigentlich noch passend in unserer Zeit? Ist es nicht arrogant zu sagen, ich bin gerettet? Und da gibt es welche, die sind nicht gerettet, die sind verloren. Ist es nicht arrogant? Wir können doch nicht beurteilen, wo jemand steht. Ja? Aber Jesus tut es. Jesus spricht von Verlorenen. Er lässt sich nicht daran hindern. In Matthäus 10, 5 bis 6 heißt es, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach, geht nicht den Weg zu den Heiden und zieht nicht in eine Stadt der Samariter, sondern geht hin zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Israel. Jesus sendet seine Jünger zur Zeit seines öffentlichen Wirkens auf dieser Erde aus mit einem begrenzten, beschränkten Auftrag. Geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Am Ende seiner Zeit hier auf Erden hebt er diese Einschränkung auf und sagt, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker. Aber nicht allein seine Jünger sollten nicht zu anderen gehen, sondern er tat es auch nicht. Das lesen wir in Matthäus 15, 24. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Wiederum, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Jesus unterscheidet also und er scheut sich nicht, von den wirklichen Adressaten unter denen im Haus Israel zu reden, wen er wirklich meint. Er macht nochmal eine Unterscheidung, nämlich die, die wir in Lukas 5, 31 bis 32 lesen. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Diese Formulierung, ich bin nicht und ich mache nicht, die kommt relativ oft vor. Mit der Antithese, was er eigentlich dann tut. Hier, ich bin nicht zu den Gesunden gesandt, ich bin nicht zu den Gerechten gesandt. Ich bin zu den Kranken und zu den Sündern gesandt. Dass Jesus das nicht in einer hartherzigen Weise sagt, das wird in vielerlei Hinsicht deutlich. Es wird deutlich, wenn man die Evangelien liest und liest, wie, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Erbarmen, mit welcher Barmherzigkeit er sein Volk ansieht. In Matthäus 9, 36 lesen wir: Und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Er war innerlich bewegt, er hatte Mitleid, denn sie waren geängstet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. In Matthäus 14, 14 kann man sich gut merken, sogar ich könnte das mir merken. Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, wieder dasselbe Wort, und er heilte ihre Kranken. Oder Markus 6, 34, und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten sind verloren. Schafe ohne Hirten sind verloren. Die brauchen einen Hirten. Ich habe von einer Story gehört, hat ein bekannter Prediger erzählt, war in Irland und die Schafe, die sind da ohne Hirten gewesen und die sind da alle möglichen Berge hochgeklettert und Klippen und so, ähnlich wie die Gämsen. Die Gämsen kommen runter. Die Schafe, wenn sie vor lauter Fressen da hochkommen, gehen, die hängen dann da und die kommen nicht mehr runter, wenn man ihnen nicht hilft. Die können so dumm sein, dass sie hoch und hoch und höher und irgendwann kommen sie nicht mehr runter und dann stürzen sie ab. Die Schafe brauchen einen Hirten. So verloren sind die Schafe Israel, so verloren sind alle diejenigen, die Jesus als die verlorenen Schafe anspricht. So sind auch die Menschen ohne den göttlichen Hirten verloren. Wenn man das liest, dann fragt man sich, was macht das, wenn er die Leute anschaut und sie ihn jammern? Was macht es mit Jesus? Was tut er dann? Was tut Jesus im Anschluss an Markus 6, 34? Könnte mal kurz werweisen, was Jesus jetzt als nächstes tun wird. Wahrscheinlich hat er das da gemacht. Hat er geheilt? Hat er befreit? Und er fing eine lange Predigt an. Das war seine Reaktion auf das, was er gesehen hat. Die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wir würden denken, okay, alle zusammen, macht einen Huddle und tröstet einander und macht und so. Er hält eine lange Predigt. Eine lange Predigt. Und er tut es zu Menschen, die es nicht gewohnt waren, lange Reden zu hören. Die ungebildet waren, die nicht in den Torah-Schulen gesessen sind, sich tagelang mit der Torah befasst haben und Vorträge von den Rabbinern gehört haben. Denen hält er eine lange Predigt. Warum predigt er? Warum nicht, tut er nicht Wunder? Warum heilt er und befreit er nicht? Und warum noch eine lange Predigt? Sie sind hungrig. Sie sind hungrig und sie sind so hungrig, dass sie gerne lange zuhören, um ihren Hunger zu stillen. Wie hungrig wird bei der Speisung der 4 bzw. 5.000 deutlich? Die vergessen alle das Essen, die vergessen alle zu essen. Und die Jünger müssen Jesus daran erinnern, dass die doch so langsam irgendwie verschmachten. Also es muss eine ernste Situation gewesen sein, sonst hätten die nicht, wären die nicht aktiv geworden. Also es muss eine wirklich lange Zeit gewesen sein, die sie mit Jesus ausgeharrt haben. Und dann schafft ja Jesus die Lösung, indem er das Brot mehrt. Jesus predigt, weil er wusste, dass in diesen Menschenmengen seine Schafe sein würden, die ihn hören wollen, die ihn hören müssen. Jesus sagt in Johannes 10, 27, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Jesus redet zu uns, zu seinen Schafen und wenn wir seine Schafe sind, dann werden wir ihn auch hören. Dann können wir nicht von ihm genug kriegen. Und damit erfüllt sich das, was Gott 600 Jahre vorher angekündigt hat in Ezekiel 34, 23, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und sie sollen ihr, sollen, und soll ihr Hirte sein. Schon im Alten Testament also sehen wir, dass Gott mit einer Leidenschaft auf die Verlorenen sieht, ihnen einen Hirten geben will, einen Hirten, einen verlässlichen Hirten. Sein Erbarmen zeigt sich zum Beispiel eben auch und seine Leidenschaft für die Verlorenen zeigt sich eben auch in 700 Jahre vor Christus, also 100 Jahre vor Hesekiel, bei Jona, Jona 4, 10 bis 11, da heißt es, und der Herr sprach, dich, in Klammer Jona, jammert der Rizinus, um den du dich nicht gemüht hast, hast ihn auch nicht aufgezogen, der in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern, Nineveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch noch das viele, die vielen Tiere. Das sollte mich nicht jammern. Gottes große Leidenschaft für die Verlorenen war immer da. Und er wollte sein Volk Israel zum Beispiel dazu gebrauchen, um alle Völker auf der Erde zu segnen. Was ist der größte Segen, den ein Volk und ein Einzelner erleben kann? Der größte Segen ist, von Gott gerettet zu werden. In die Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen. In 1. Mose 18, 17 und 18 lesen wir, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Natürlich als evangelische Christen, das, ja, sind wir davon überzeugt, da geht es um Jesus, der der ultimative Segen sein sollte. Aber auch das alttestamentliche Volk, die Nachkommen Abrahams, sollten ein Segen sein. Man könnte natürlich die Frage stellen, worin genau der Segen bestand, den Israel für die Völker sein sollten. Mit Israel, durch Israel und an Israel zeigt Gott der nachsintflutlichen Welt und Menschheit, seine Heiligkeit und seine Barmherzigkeit. Hatte das Volk seinem Gott gehorcht, erlebte seine Güte. Hatte seinem Volk den Rücken gekehrt, erlebte seine Heiligkeit, indem Gott sie ihren Wegen und dem daraus folgenden Gericht hingibt. Das ist Gottes heiliges Handeln. Und wenn sie Buße tun, dann erleben sie Gottes Gnade und Barmherzigkeit. All das offenbart das Wesen Gottes schon im Alten Testament in unglaublicher Weise. In ihrem Gottes Wirken, Vorleben sind sie ein Segen und können sie ein Segen sein und sind sie immer wieder ein Segen geworden. Wir haben bei der KIWO die Daniels-Geschichte gehört und gesehen, in der deutlich wurde, wie Könige und Herrscher durch das Handeln durch Israel gesegnet wurden. An Israel konnte alle Welt sein Wesen erkennen bis ins Neue Testament. Und im Neuen Testament sagt Jesus dann: Jerusalem, Jerusalem, dass da tötet die Propheten und steinigt die zu ihm gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen? Wie oft habe ich euch versammeln wollen? Mit den Kindern sind die Kinder Israel insgesamt genannt, weil Jerusalem ja die Hauptstadt ist. Es geht um das Volk Israel, was Gott immer wieder sammeln wollte, aus ihrer Gottlosigkeit heraus, aus ihrem Zerstreutsein, aus ihrem Unterdrücktsein heraus. Und er beschreibt es dann, wie er das versucht hat, gebraucht ein Bild, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel. So, er wollte seinen Schutz ausbreiten über sein Volk, über Jerusalem, über die Kinder Jerusalems, dass ihnen nichts passiert. Und ihr habt nicht gewollt. Etwas von diesem beständigen Ausschau halten und rufen von seinem Warten wird in Jesaja 65, Vers 2 deutlich. Ich habe den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Den ganzen Tag. Man könnte auch sagen, eigentlich solange diese Stadt, dieses Volk existiert, habe ich meine Hände ausgestreckt. Wenn das keine Leidenschaft ist. Nirgends wird dieses Ausschau halten, dieses die Hände ausstrecken, deutlicher als beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo der Vater Tag um Tag dasteht und wartet und wartet und wartet, um ja nicht die Rückkehr des Sohnes zu verpassen, ihn sich selber unvorbereitet vorzufinden. So steht Gott täglich da und wartet auf uns. Gottes Ausschau halten ist eine sehr schmerzliche Angelegenheit. Er bringt in Jesaja 49 das Bild einer Mutter. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Kann das eine Frau? Ihr Mütter, könnt ihr das tun? Eure Kinder einfach irgendwo liegen lassen und euch nicht kümmern? Nein! Und ob sie seiner vergäße, so will ich doch nicht deiner vergessen. Selbst wenn es beim Menschen möglich wäre, was sehr unwahrscheinlich ist, nicht gänzlich, aber sehr unwahrscheinlich, denn wenn die Kinder mal da sind, dann findet man, also können die meisten Mütter sich ihren Kindern nicht mehr entziehen. Die Kinder haben etwas, was sie einfach die Mütter zu den Kindern zieht. Da können die Mütter nichts mehr machen. Bevor die Kinder zur Welt kommen, das ist wieder eine andere Geschichte. Eine traurige. Im Psalm 9,19 lesen wir, denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht verloren sein, ewiglich. Selbst wenn du das Gefühl hast, Gott hat dich vergessen, er hat dich nicht vergessen. Er hält seine Hände täglich und stündlich ausgestreckt nach dir aus. Gott kann dem Elenden, der Elenden nicht zuschauen und nichts tun. Und dann kommt in Jesaja unglaublicher Satz. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor mir. Wir denken, Permanentmarker, schnell mal in die Hand gezeichnet. Das hält, geht nicht ab. Aber machen wir uns nichts vor. Das Schreiben und der Begriff, der hiermit gezeichnet gemeint ist, heißt hineinschneiden. Gott schneidet Jerusalem in seine Hände hinein. Das ist der Begriff, der auch für Gravieren oder für Ritzen genannt wird. Und es ist ja die Form, wie früher in Stein oder beziehungsweise hineingemeißelt wurde oder aber in Ton hinein, solange der Ton noch weich war, hineingeschrieben wurde mit dem Griffel und dann gebrannt wurde. Und das war dann das Briefdokument zum Beispiel. Gott sagt, ich schneide dich in meine Hände hinein. Schneidet mal in eure Hände hinein. Das tut man nicht gerne unfreiwillig, geschweige denn freiwillig. Gott liebt diese Stadt und das, was sie für ihn repräsentiert, so sehr, dass er sie nie mehr aus seinem Bewusstsein herausstreichen will. Und dennoch ist dieses Jerusalem, von dem er hier spricht, nur ein Schatten, ein ganz, ganz schwacher Schatten von dem, um was es eigentlich geht. Es geht eigentlich um das himmlische Jerusalem. Das Jerusalem, das noch kommen und auf der neuen Erde sein wird, von dem wir in der Offenbarung des Johannes lesen und von dem Hebräer 10,10 schreibt, denn er, also da geht es um Abraham erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Dieses Jerusalem, darum geht es ihm, wenn er das Jerusalem auf Erden anschaut, dann sieht er durch dieses Jerusalem hindurch auf das neue Jerusalem, was er machen will. Diese Stadt würde übernatürlichen Ursprungs sein. Sie würde Fundamente haben und die würden von Gott als ihrem Baumeister und Schöpfer selbst gelegt werden. In Epheser 2,20 lesen wir, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus selbst Eckstein ist. Christus ist selbst das Fundament, der Eckstein. Woran erinnern uns die gravierten Hände Gottes noch? Ans Kreuz. Das Eingravieren, Hineinschneiden der Mauern Jerusalems erinnert uns an die durchbohrten Hände und den geschundenen Leib Jesu. Wer nur einmal bei Google Bildersuche The Passion of Christ googelt, kann sich einfach rein dort schon mal eine Vorstellung machen. Ich habe wegen urheberrechtlichen Gründen habe ich gar nicht mehr versucht, das Ding zu nehmen. Ich hätte es euch gern angetan, weil, und ich lade euch ein, wenn ihr vergessen habt, warum Jesus für uns gestorben ist, dann schaut The Passion an. Weil dieser Film in seiner Brutalität in etwa den Horror versucht deutlich zu machen, durch den Jesus durchgegangen ist. Und das Eingravieren von Jerusalem in Jesu Körper, in seine Hände und in seinen Körper stattgefunden hat. Wir lesen das so sehr, so schnell. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Art und Weise, wie Gott die Welt geliebt hat. In dieser leidenschaftlichen Selbsthingabe, in dem, dass er sich hat zerschlagen lassen, sich hat zerfurchen lassen, sich hat seine Gemeinde auf den Leib schreiben lassen. Nicht nur auf die Hände, sondern auf den ganzen Leib. Diese Male sind quasi die Fundamentgräben, wenn man so will. Die Fundamentgräben, in die hinein Gott seine Gemeinde dann gebaut hat. In die die Apostel die Botschaft hineingelegt haben. In die sie die erste Gemeinde aufgebaut haben. Diese Male wird Jesus in alle Ewigkeit tragen. Wir werden sehen denjenigen, der von uns durchbohrt worden ist. Das verschwindet nicht im neuen Himmel, der neuen Erde. Versteht ihr? Dieses Erlösungswerk ist nicht, es ist passiert. Und jetzt können wir einen Haken dahinter machen und fröhlich unsere Tage gehen. Das ist im Prinzip das Ultimative, die Grundlage von allem, was danach kommt. Vom neuen Himmel, von der neuen Erde. Was ist mit der Wunde in Jesu Seite? An was erinnert die? Die erinnert an die erste Wunde, die ein Mensch erlebt hat, als Gott die Seite Adams öffnete, aus ihr die Rippe nahm, um aus ihr Eva zu machen. Jesu Seite wurde geöffnet, damit eine Eva, eine Gemeinde entstehen kann. Das macht die übernatürliche Geburt der Gemeinde deutlich. So wie die erste Eva übernatürlich aus Adam geschaffen wurde, so ist auch die neue Eva eine übernatürliche Geburt. Geschaffen aus Leid. Geschaffen aus Tod. Um den Tod zu überwinden. Nirgends zeigt sich also Gottes Leidenschaft für die Verlorenen mehr als im Opfer Jesu. Nirgends hat er seine Leidenschaft deutlicher verewigt als in seinem Leib, den Wundmalen, die er in Ewigkeit tragen wird. Was tut das mit uns? Wenn wir uns das vor Augen halten, wie kann ein Vater seinem Kind so etwas antun? Habe ich jemanden schon fragen gehört? Und diese Frage ist durchaus ernst zu nehmen. Und diese Frage darf auch gestellt werden, wenn man auch die Antwort hören will. Wenn man die Antwort nicht hören will, dann sollte man sie auch nicht stellen. Es zeigt uns, wie verloren wir waren, wie sehr wir es nötig hatten, gerettet zu werden. Und es zeigt uns, wie sehr auch jeder andere neben mir das braucht. Egal, wie gut er sich fühlt, egal, wie sehr er sein oder sie sein Leben, ihr Leben im Griff hat, es spielt keine Rolle. Jeder braucht diese Erlösung. Jeder braucht es, dass Jesus für ihn gestorben ist. Wenn Gott sich zu diesem extremen Schritt entschlossen hat, und er ist extrem, er ist absolut extrem, wenn sich Gott aber zu diesem extremen Schritt entschieden hat, weil es keine andere Lösung gab, dann gibt es für uns nur eine Antwort, eine einzige mögliche Antwort auf diesen extremen Schritt, dass wir ihn von ganzem Herzen bejahen, für uns annehmen. Jesu Opfer in Dankbarkeit und in Ehrfurcht annehmen und in diesem Opfer leben. Nun ist die Frage, lassen wir uns von dieser Leidenschaft anstecken, die wir hier gesehen haben? Und wenn ja, was tun wir? Jesus hatte seinen Jünger ausgesandt, haben wir schon gelesen, und er hatte ihnen einige Anweisungen gegeben. Die lesen wir in Lukas 9 zum Beispiel. Als er aber die 12 zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht und über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und dann kommt praktische Anweisung. Und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt und von da geht weiter. Also geht von einem Haus zum anderen, wenn ihr aufgenommen werdet. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen werden, geht fort aus jener Stadt und schüttelt auch den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Was fällt hier auf? Jesus gibt Vollmacht. Er gibt einen Auftrag. Aber Vollmacht und Auftrag garantieren nicht, dass wir erfolgreich sind, dass man uns gerne zuhört, dass wir aufgenommen werden. Von Erfolg abhängige Beurteilung ist also durchgestrichen. Wir machen die Ausführung des Auftrags nicht davon abhängig, ob wir Erfolg haben oder nicht. Jesus erlebt selbst mit seinen Jüngern zusammen, wie es war, abgewiesen zu werden. Und weshalb ja dann die Zebedäus-Söhne dann gesagt haben, Herr, wenn du willst, dann lass uns Feuer vom Himmel fallen lassen, dass diese ganze Mischpoke hier vernichtet wird. Und Jesus sagt dann, wisst ihr nicht, wes Geisteskind ihr seid? Aber das war die Situation, die haben sie schon erlebt. Jesus ermutigt seine Jünger nicht, wie verbissen an einem Ort zu bleiben. Er gibt ihnen die Freiheit, ja sogar den Auftrag, wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht weiter. Wenn wir erleben, dass die Menschen das Evangelium, das einfache Evangelium von unserer Verlorenheit, von unserer Errettungsbedürftigkeit und von dem Retter Jesus Christus nicht hören wollen, dieses einfache, simple Evangelium nicht hören wollen, dann sollen wir den Staub von unseren Füßen klopfen, wir sollen weitergehen. Mancher von uns ist schon seit Jahren an ein und derselben Person dran und die will partout nicht hören. Die will partout das Evangelium nicht annehmen. Die will sich partout nicht bekehren. Wie viele andere Personen wären inzwischen gerettet, zu denen wir nicht gegangen sind, weil wir an diesem Ort geblieben sind? Und gedacht haben, ich kann nicht weitergehen, bevor der nicht oder die nicht gerettet ist. Wir versuchen den Personen das Evangelium auf alle mögliche Weise schmackhaft zu machen und sie nehmen es dennoch nicht an. Vielleicht sind sie einfach nicht bereit, nicht hungrig genug, nicht bedürftig, nicht krank, nicht kaputt genug, um sich retten zu lassen. Sie sind zu satt, zu gesund, zu gut genährt, zu gut versorgt. Und da ist das einfache Evangelium einfach nicht attraktiv genug. Und es wird auch dadurch nicht attraktiver, dass wir noch Sahnehäubchen, karamellisierte Früchte drauf machen und nochmal ein Schokocreme und nochmal das und jenes draufpacken, um das Evangelium besser akzeptabel zu machen. Ob es besser verdaulich ist, ist eine andere Geschichte. Jesus sagt, die Ernte ist reif. Vielleicht nicht in unserer Verwandtschaft, vielleicht nicht in unserer Bekanntschaft, vielleicht nicht mal in unserer Firma. Aber Jesus hat Menschen, die er retten will, die er aus ihrer Verlorenheit herausholen will und die bedürftig genug sind, sich retten zu lassen. Aber die vielleicht nicht in unserem natürlichen Umfeld, leicht zu erreichenden Umfeld vorzufinden sind. Die vielleicht nicht zu unserer Schicht, zu unserem sozialen Status, denselben Status haben, die wir deshalb nicht erreichen, wenn wir uns nicht bewegen. Wenn wir uns von Jesu Leidenschaft für die Verlorenen anstecken lassen wollen, müssen wir vielleicht den Schutzanzug unserer Komfortzone ablegen, damit der Virus der Leidenschaft für die Verlorenen uns infizieren kann. Ich sage es nochmal, das gefällt mir nämlich. Wenn wir von Jesu Leidenschaft für die Verlorenen uns anstecken lassen wollen, müssen wir vielleicht den Schutzanzug unserer Komfortzone ausziehen, damit der Virus der Leidenschaft für die Verlorenen uns infizieren kann. Wie das zum Beispiel bei Petrus der Fall war, den Gott durch die Vision auf dem Dach in Joppe parat machen musste, seine Komfortzone zu verlassen, um zu dem Cornelius zu gehen und ihm das Evangelium zu bringen. Etwas, was er nie im Leben getan hätte, hätte Gott ihn nicht parat gemacht. Die meisten von uns sind wahrscheinlich recht wohlbehütet aufgewachsen. Also mit Abstrichen. Ja, ich weiß, jeder hat sein Bündel zu tragen. Aber das Elend, das Ganze, das große Elend dieser Welt hat die wenigsten von uns wirklich erreicht. Beten wir, dass Gottes Leidenschaft für die Verlorenen uns dazu freisetzt, uns mit dem Schmutz, dem Kaputten, dem Verstörenden und den unschönen Lebensgeschichten zu befassen und nicht davor zurückzuschrecken. Wir werden je länger, umso mehr Menschen kennenlernen, die aus den diffusesten Verhältnissen kommen. Patchwork-Familie ist so ein Stichwort, wo du eigentlich nicht mehr weißt, wohin du eigentlich gehörst. Und dann kommt es noch mit 2, 3 Vätern, mit 4, 5 Müttern, die irgendwie alle mitmischen in diesem Gemengelage von neuer Normalität. Und in all dem alle Formen von Missbrauch, von emotionaler, bindungsmäßiger Verelendung. Beten wir darum, dass Gott uns leidensfähig macht, damit wir mit den Kranken und Schwachen, den Hilfsbedürftigen mitleiden können und wir bereit sind, in ihr Leid hineinzukommen, um sie mit der Erlösungsbotschaft Jesu bekannt zu machen. Es braucht innere, seelische Kraft. Und die ist in uns nicht unbegrenzt vorhanden. Deshalb brauchen wir Gottes Auferstehungskraft in unserem Leben, um uns dem Schmerz und dem Leid dieser Welt zu stellen und es mitzutragen. Und ich merke bei mir auch immer wieder, wie ich an meine Grenzen komme und am liebsten Bogen um bestimmte Themen mache, um bestimmte Situationen machen würde. Aber wir können es uns nicht leisten, wenn wir von der Leidenschaft Gottes für die Verlorenen angesteckt werden wollen. Wir müssen eine Bereitschaft entwickeln, uns auch dem Leid zu stellen, dem Zielort, dem Zielpublikum von Gottes himmlischer Erlösung. Es wäre leicht, eine begeisternde Predigt zu halten mit: Hey, das Reich Gottes ist so richtig Abenteuer und Gott hat eine super Leidenschaft für diese Welt und er will was Großartiges bauen. Aber wenn wir angucken, weshalb Jesus gekommen ist, dann fängt es erstmal ziemlich weit unten an. In Schmutz, im Dreck, im Elend, im Kaputten dieser Welt. Daraus kann was Schönes, daraus kann was Herrliches werden. Aber die ultimative Herrlichkeit, auf die warten wir noch. Ich habe noch ein paar Fragen zum Schluss für die Kleingruppen. Was hindert mich, mit Menschen über ihre Rettung zu sprechen? Was ist meine Komfortzone? Woraus besteht sie? Mit welchen Menschen habe ich Mühe, mich zu beschäftigen? Mit anderen Worten, um welche Menschen mache ich einen Bogen? Was müsste passieren, dass ich zu ihnen gehe, um mit ihnen über ihre Rettung zu sprechen? Jetzt könnt ihr es abfotografieren für die Kleingruppe und es dann dort durchsprechen. Könnt ihr auch abschreiben oder mich auch anschreiben, um es nicht weder das eine noch das andere machen zu müssen. Jetzt möchte ich noch mit uns beten. Vater im Himmel, ich finde es unglaublich schwierig, über dieses Thema zu reden, weil ich kann mir diese Leidenschaft nicht aus den Rippen schwitzen. Ich kann mir diese Begeisterung über deine Leidenschaft für die Verlorenen nicht machen, auch nicht durch Studieren. Diese Leidenschaft muss ansteckend sein, hochinfektiös. Mach du sie hochinfektiös in unserem Leben. Nimm den Schutzanzug unserer Komfortzone uns ab. Hilf uns, die Scheu vor Leid, vor Schmerz, vor Elend, vor Horror, Geschichten, Berichten, Lebenszeugnissen abzulegen und mit dir zusammen in diese Situation hineinzukommen und den Leuten die gute Botschaft zu bringen, dass du einen Ausweg hast aus all ihrem Elend, aus all ihrer Not, aus all ihrer Kaputtheit. Hilf uns und lass uns nicht so, wie wir sind. Ich bitte dich das vor allen Dingen für mich und für jeden, der sich damit identifizieren kann. Ich will dieses Gebet nicht über irgendjemanden rüberstülpen, der sagt, habe ich nichts mit zu tun. Habe ich kein Problem mit. Ich bitte dich darum, dass du diejenigen, die damit kämpfen, dass du uns ansteckst mit deiner Leidenschaft für die Verlorenen. Und wir brennen für die Verlorenen. Uns nicht scheuen, sie als Verlorene zu sehen und ihnen die Wahrheit bringen zu wollen. Um deines heiligen Namens willen. Amen.